Willkommen zurück zu unserer Podcast-Serie über den 30-jährigen Krieg. Teufel, Hexen und Kanonen. Geschichten, Geschichte und ganz viel Wahnsinn. In Episode 3 geht es um das, was hinter den Kulissen passiert. Um das, was wir nicht sehen, wenn wir ein Buch aufschlagen, aber das alles möglich macht. Es geht um die Recherche und warum Recherche sogar aufregend und spannend sein kann, wie der Roman selbst. Bei mir, wie immer, Matthias, der geschichtsfanate Autor, und Daniel als Special Guest. Daniel Klotz ist Organisator und, wie Matthias sagt, the Brain der historischen Gruppe Regiment Johann Wolf. Daniel erzählt uns gleich einiges über die Hintergründe zur Gruppe, zur Epoche und was euch so bewegt. Herzlichen willkommen, Daniel und Matthias. Hi.
Hallo Markus, hallo Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Ja, und auch von mir ein herzliches Hallo an euch beide und an alle Leute, die jetzt gerade zuhören.
Ja, Matthias, kommen wir zurück zu deinem Schwur vom letzten Mal. du hast uns versprochen, den Titel deiner Thriller-Serie jetzt endlich zu verraten. Kannst du es tatsächlich tun? Hältst du dein Versprechen?
Ja, natürlich. Also jetzt ist die rechtlichen Aspekte, die sind jetzt abgeschlossen und Titelschutz ist beantragt. Der Serientitel lautet Tinte und Schwert. Ah. Und Band 1 wird den Untertitel haben, die Verwandlung.
Okay. Schwert leuchtet mir ein. Verbindet man mit Alter, ja, Neuzeit, vielleicht ein bisschen Mittelalter, aber auch da in der Zeit, kann ich mir was drunter vorstellen. Was hat es aber mit der Tinte auf sich? Warum Tinte?
Ja, das also die Tatsache, dass Jakob, einer meiner Protagonisten, schreiben und lesen kann, spielt eine tragende Rolle. Er ist ein Bauernjunge und das war damals ungewöhnlich, dass die eben schreiben konnten.
Okay.
Und Jakob erkennt im Laufe der Geschichte die Kraft des geschriebenen Wortes. Mhm. Und er erkennt auch, dass Schrift vernichtender sein kann wie eine ganze Armee. Mhm. Aber mehr verrate ich jetzt nicht.
Immer noch nicht, nee. da müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, beziehungsweise ich werde natürlich immer versuchen, was rauszulocken. kommen wir aber zum heutigen Thema, Recherche. Hab's ja schon so ein bisschen angekündigt. Jetzt Recherche, ein 30-jähriger Krieg. Wenn ich so an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke in der Schule, du willst zwar einen Thriller schreiben, aber du musst ja doch einiges an Details und so weiter kennen. Da gibt's mit Sicherheit dann auch Leute, die sagen, ah, war das wirklich so und so und wollte da ein bisschen. Also ich stelle mir das wahnsinnig trocken vor, oder? Recherche an sich erstmal?
Ja, also wenn du diese Epoche im Schulunterricht lernen willst, dann ist es trocken und langweilig ohne Frage. Und aber bei mir ist es eine ganz andere Motivation. Und damals vor 400 Jahren, das war ja wirklich eine ausgesprochen spannende Zeit und man glaubte damals an Magie, an Zauber, an Zauberworte und ich kenne ein Zauberwort, das tatsächlich wirkt,
okay,
und das ich auch benutze und dieses Zauberwort heißt Motivation.
Aha.
Und meine Motivation ist nicht nur das generelle Interesse an dieser Zeit und ich will auch als Autor diese Zeit in meinem Roman so authentisch wie möglich vorstellen, aber vor allem möchte ich den Leser nicht nur in die Geschichte hineinziehen, sondern die Geschichte für ihn fühlbar, erlebbar machen, ihn Teil von meinem Roman werden lassen. Und das ist eine ausgesprochen starke Motivation. Und das hält mich wirklich immer dran an der Lektüre, an Fachbüchern und wissenschaftlichen Berichten.
Okay.
Und ich brauche natürlich für meinen Roman, da brauche ich Schicksale, Ereignisse, Schlachten und Fakten und das Wissen über das Leben dieser Menschen von damals. Und das ist hochspannend und interessant.
Okay. Ja, und ein großer Baustein in deiner Recherche beziehungsweise eine Recherchequelle ist ja jetzt der Verein, dem Daniel auch mit angehört. Daniel, wenn ich es richtig verstehe, ein Element eures Vereins ist auch Recherche, also Geschichtsforschung. Ist es für dich eher mühselig und langweilig oder nutzt du auch dieses Zauberwort Motivation oder motiviert dich das auch da, in diese Geschichte einzutauchen?
Also wir sind ja per se ein Verein, der sich der Darstellung von Geschichte widmet. Unser Ziel ist es also, die Epoche des 30-jährigen Kriegs für Besuchende und auch für uns selbst so genau wie möglich erlebbar zu machen. Hierfür ist die Recherchearbeit eben unerlässlich. Die Motivation zu recherchieren entsteht also dadurch, dass man auf Veranstaltungen fährt, seine Darstellung gut machen möchte oder auch durch Diskussionen mit anderen Reenactors, bei denen Themen aufkommen, über die man weiter recherchieren kann. Eine gewisse Neugier, Geschichte verstehen zu wollen, ist also quasi unerlässlich und hängt sehr eng mit der Motivation zusammen.
Okay.
Viele unserer Mitglieder beschäftigen sich auch beruflich oder privat, also im modernen Leben, sage ich mal, bereits mit verschiedenen Themen und recherchieren dann hierzu beim historischen Pendant. Besonders toll ist es dann natürlich, wenn Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu einem Thema super motiviert recherchieren, sich intensiv damit beschäftigen und richtige Expertinnen oder Experten auf einem Gebiet werden und es in ihre historische Darstellung dann mit einbinden. Einige unserer Mitglieder sind zum Beispiel in der medizinischen Versorgung als Ärzte oder Rettungssanitäter tätig und beschäftigen sich deshalb dann im Hobby mit dem Thema Wundversorgung oder Arznei im 17. Jahrhundert. Ein anderes Mitglied ist im echten Leben musikalisch aktiv und recherchiert deshalb dann eben zum Liedgut der Epoche.
Ah, okay. Das heißt also, ja, da ihr habt quasi, ihr seid schon Laien, eine Laiengruppe, sage ich mal, zum Großteil wahrscheinlich, aber eben mit den Hintergründen, dem Expertenwissen aus eurem aktuellen Beruf, was ihr da mit reinbindet, entsteht dann so diese riesengroße Fülle, die ihr ja auch an Informationen über eurer Homepage dann bereitstellt.
Ja, und da muss ich noch was dazu sagen. Also es gibt dann noch den Mitgliederbereich.
Okay.
Und da steht noch mal eine ganze Menge mehr drin. Also Krass. Das ist, was du jetzt als Nichtmitglied sehen kannst, ist eigentlich jetzt vielleicht sowas wie die Spitze des Eisbergs. Und das ist einer der Gründe, die mich so faszinieren an diesem historischen Verein.
Ja, für dich dann tatsächlich so ein richtiger Glücksfall.
Ach, absolut. Regiment Johann Wolf ist für mich ein 6M-Lotto.
Okay. Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, noch mal so ganz kurz zurück. Das ist ja jetzt nicht dein erstes Buch, was du schreibst. Das hat man ja schon mal besprochen. Du hast ja schon bekannte Bücher und du hast mal in einem Interview gesagt, dass du alle Orte, die du auch in deinen Thrillern verarbeitet hast, schon mal besucht hast persönlich. Das war natürlich für dich als Pilot wahrscheinlich eine willkommener Beruf, um das da mit zu verbinden, weil du warst rund um den Globus unterwegs.
Ja, genau. Klar, diesen Trumpf habe ich natürlich ausgespielt. Übrigens war ich nicht an allen Schauplätzen. Mogadischu gibt es in einem meiner Bücher, da war ich nicht gewesen, das war mir zu heikel. Aber dann Los Angeles, New York, Bogota, Campinas oder in Afrika, also Lagos, Nairobi, Singapur, Hongkong. Diese Schauplätze habe ich alle besucht und eben auch mit der Motivation, möglichst authentisch meine Geschichten darzustellen. Und dann natürlich, wenn ich dann auf der Straße entlang laufe, die Hitze spüre, die Stimmung einfange, die Gerüche und die Atmosphäre in den Hotels, an den Strandbars, am Strand, in den Slums. Und dann bin ich unterwegs und versetze mich in die Situation eines meiner Protagonisten. Und ich verschmelze dann quasi so die tatsächliche Welt mit meiner Fantasiewelt und stelle mir vor, was jetzt einer meiner Helden oder mein Antagonist, wie er jetzt agieren würde. Und das ist unglaublich spannend. Also wie du siehst, kann Recherche wirklich sehr aufregend sein.
Also so ähnlich, wie du es ja auch schon in der einen Folge mal gesagt hast, ist es ja jetzt auch beim 30-jährigen Krieg passiert, dass du jetzt quasi das, was du selbst erlebt hast, also und jetzt durch die Recherche mitbekommst, reinarbeitest, aber natürlich immer auch so ein Funken Fiktion natürlich dann da nicht fehlen darf. Na, der klar. kommt dann drauf, um dann wahrscheinlich noch das echte Kribbeln dann noch zusätzlich zu erwirken.
Ja, natürlich, viel Fiktion ist dabei, das ist ganz klar.
Ja. Du hast es auch schon mal erwähnt, Recherche ist ja nicht ganz ungefährlich. Du hast es in meinem anderen Podcast gesagt, vielleicht magst du es hier auch nochmal wiederholen, du bist sogar bei einer Recherche mal fast erschossen worden.
Ja genau, das war eine ziemlich heiße Geschichte in Nairobi, das war im April 2014.
Aha.
Und ich kam aus Johannesburg, 2 Tage frei in Nairobi. Und zu dieser Zeit gab es in Kenia fast täglich Terroranschläge, vor allem in Nairobi, in der Hauptstadt. Mhm. Hintergrund: Al-Shabaab, somalische Terrormiliz, wollte Kenia eben auch schaden, weil Kenia so ein bisschen mitgeholfen hat, in Somalia gegen diese Terroristen zu kämpfen. Und die haben sich halt auf ihre Art gerecht. Und ich, vielleicht erinnerst du dich und Daniel, lass mich überlegen, das war 2013 September, da warst du noch ziemlich jung, Daniel, da weiß ich nicht. das ging durch die Weltpresse. In Nairobi, in der Westgate Mall, haben diese Al-Shabaab-Terroristen eben Geiseln genommen. Das hat über mehrere Tage gedauert. Es gab fast 80 Tote. Und da war natürlich das Land wirklich unter starker Spannung gewesen. Und da, ein paar Monate später, im April, bin ich da eben gelandet, habe Recherche durchgeführt, einmal in dem Somalia-Viertel Eastleigh, was auch sehr spannend war, aber ich will jetzt nicht zu tief ins Thema einsteigen. Und ein Punkt auf der Rechercheliste war am Airport in Nairobi, den Jomo Kenyatta Airport, da spielt eine Szene, da wollte ich im Nordosten des Airports, also da ist Steppe, da sind Zäune, da ist irgendwo da hinten auch ein Dorf. Diese Gegend wollte ich erkunden, um eben möglichst authentisch meine Story da darzustellen. Und wenn ich in Kenia, in Nairobi unterwegs bin, dann habe ich immer John, den Taxifahrer, bei mir. Der hat so ein privates Taxi-Unternehmen, Ein-Mann-Unternehmen. Und den habe ich für den ganzen Tag gebucht. Mhm. Und habe ihm gesagt, John, dahinter müssen wir fahren. Und er meinte, das sollten wir nicht tun. Und ich natürlich in meiner deutschen Arroganz und Überheblichkeit gesagt, hey John, da steht kein Verbotsschild, komm, lass uns dahinter fahren. Und er hat mich echt gewarnt und gesagt, also hier in Nairobi weiß jeder, da hinten sollten wir uns nicht rumtreiben. Gerade in Anbetracht dieser spannungsgeladenen Zeit mit täglichen Terrorüberfällen. Aber ich habe dann natürlich gesagt, John, ich zahle dich gut, komm, lass uns dahinter fahren. Und dann ist er tatsächlich gefahren. Und da waren mehrere Zaunreihen. Ich habe auch in meinen Vorträgen habe ich auch Bilder, die ich da dann zeige. So alle vielleicht 200-300 Meter ein kleiner Holzwachturm mit einem Soldaten drauf. Und so allmählich wurde mir dann mulmig. Und dann haben wir so an einem ein Häuschen, das war so groß wie eine Bushaltestelle, würde ich sagen, standen zwei Soldaten. Ich immer noch total entspannt bin da hingegangen, habe gesagt, okay, ich sage einfach mal, wer ich so bin, dass alles ganz harmlos ist und habe die dann angesprochen, so, hello, I'm from Germany, I just want to look around and stop it, you are arrested, also bist verhaftet. Und die beiden hatten so ihre G3-Gewehre, hatten sie so um die Schulter gehängt und die Läufe haben sie in den Boden gezeigt. Und okay, ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht. Dann hat der eine Soldat sein Handy raus und hat mit seinem Vorgesetzten gesprochen, was mir im Nachhinein so klar wurde. Wir mussten uns ins Auto wieder setzen und dieser eine Wachsoldat hat sich vorne neben John gesetzt. Ich war hinten drin und habe dann wirklich in meiner Überheblichkeit noch gewagt, ein Foto von hinten zu machen. Das habe ich da, wie man den mit seinem G3-Gewehr vorne auf dem Beifahrersitz da sieht. Und wir sind vielleicht noch einen Kilometer weitergefahren, mussten dann aussteigen, da war ein größeres Gebäude und da kam dann auch der Offizier raus, der hat eine Kalaschnikow umgehängt gehabt. Und wir mussten uns vor das Auto stellen, breitbeinig, die Handflächen ausgebreitet nach vorne und diese beiden Soldaten standen so etwa 3-4 Meter vor uns. Und dann hat der Offizier mich eben auch gefragt, was ich hier suche und ich habe immer noch nicht die Gefahr erkannt. Mir war gar nicht bewusst, in welcher Zeit ich da in Nairobi war oder in dieser Security-Sensitive Area eben auch, was ich wissen sollte als Pilot. Und dann habe ich versucht zu beschwichtigen, habe dann gesagt, ja, es ist keine Sorge. Ich bin Autor, ich schreibe ein Buch und es geht um Terror und Bombenanschläge. Und in dem kennst du diesen Moment, wenn du irgendwas sowas Dämliches und Bescheuertes sagst und möchtest dann im Boden versinken, was erzähle ich hier für einen Mist?
Genau, und ich habe gedacht, bei euch bin ich genau richtig. Ja.
Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, hat der mich verhaftet hat und im Auto mitgefahren ist, hat sein G3-Gewehr, das kenne ich nämlich noch von der Bundeswehr damals, da bin ich ausgebildet worden.
Ich auch.
Genau, hat es entsichert und auf mich angelegt. Und jetzt dachte ich, jetzt fällt der Schuss, jetzt Das war es gewesen. Also ich habe es nicht mehr gewagt, mich zu bewegen, geschweige denn noch irgendeinen Ton zu sagen. Ich habe tatsächlich wirklich auf den Einschlag gewartet und so. Mir ging ein Augenblick durch den Kopf, so jetzt erlebst du, jetzt erfährst du, wie es sich anfühlt, wenn man erschossen wird. Und dann war erstmal so ein Moment, wahrscheinlich waren es nur 2-3 Sekunden, für mich kam es wie eine Ewigkeit vor, war erstmal Stille und dann hat der Offizier mit John gesprochen auf Swahili, auf die Landessprache in Kenia. Und dann vielleicht eine Minute später, auch das kam mir sehr lange vor, und hat dann John zu mir gesagt, they want to have money. Also sie wollten Geld haben. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich komme irgendwie aus der Nummer wieder raus. Dann habe ich halt in meine Tasche gegriffen, das Geld, das ich dabei hat, gegeben. Und dann wurden wir wieder davon geschickt. Und das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, das überlebe ich nicht.
Okay.
Also du siehst, Recherche kann super aufregend und spannend sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, jetzt, wir kommen gleich auch zu, ja, auch kriegerischen Handlungen oder so ja, Schlachtsituationen auch im 30-jährigen Krieg, was du jetzt mit Daniel zusammen erlebst. Aber vielleicht nochmal möchte ich das aufgreifen, weil du gesagt hast, bei deiner Recherche geht es wichtig darum, die Stimmungen vor Ort einzufangen. Du guckst, wie es riecht, wie es ist, wie warm es ist, welches Klima und so weiter und so fort. Jetzt ist es ja bei dem aktuellen Projekt, was du hast, ja nicht möglich, weil die Zeit ist rum. Wie gehst du da vor?
Es ist tatsächlich möglich, nämlich durch Regiment Johann Wolf und durch Daniel und die ganze Gruppe. Aber grundsätzlich ging ja meine Recherche, hat tatsächlich, du würdest wahrscheinlich sagen, sehr trocken angefangen. Mhm. Also ich habe 2 Jahre lang nur Fachbücher durchgelesen und Downloads von Akademiker, wissenschaftliche Berichte, das ist eine sehr gute Quelle. Google natürlich befragt, ganz klar, Interview mit einem Pfarrer, der jetzt, katholischen Pfarrer, der jetzt pensioniert ist, sonst hätte er mir die Infos wahrscheinlich nicht gegeben. Hobbyhistoriker, dann Museumsbesuch, beispielsweise in Coburg, Feste Coburg oder Rodenburg ob der Tauber, da gibt es ja so ein historisches Kriminalmuseum. Oder Bamberg, eine Hexenführung, finde ich total interessant, hochinteressant. Solche Dinge eben. Und damit habe ich eben erste Eindrücke gesammelt, mein Wissen ausgebaut. Und das war das Fundament für meine Geschichte. Ja, und dann kam das Regiment Johann Wolf ins Spiel.
Okay.
Und ich war begeistert. Also es ist eine ausgesprochen sympathische Truppe. Und man erkennt klar, dass die Leute wirklich Spaß daran haben. Nicht nur jetzt vielleicht die Zeit so nachzustellen, sondern auch wirklich, wie wir schon drüber gesprochen haben mit Daniel, jetzt auch zu recherchieren. Und er hat so, viele haben da ihren eigenen Themenbereich, wo sie sich dann wirklich dann reinwühlen. Und das macht unglaublich viel Spaß, wirklich mit dieser Truppe gemeinsam so in diese Zeit einzutauchen und diese frühe Neuzeit eben dann so authentisch wie möglich nachzustellen. Also das Regiment Johann Wolf, das gibt mir so viele Antworten auf Fragen, die ich in Fachbüchern einfach nicht finden würde.
Also, was bedeutet das Regiment für dich? Du hast gesagt, Sechser im Lotto, aber konkretisier das nochmal ein bisschen.
Es ist für mich sowas wie eine Brücke zurück in die Neuzeit. Und es ist wie Wikipedia. Also es ist ein ausgesprochen umfangreicher Fundus an Wissen und nur viel praktischer. Also mit Schlamm an den Schuhen und mit Pulverdampf, mit verbrannten Fingern, mit Rauch, mit Brandflecken und mit Haferschleim, der sogar schmeckt. Ich weiß nicht, Daniel, ob du dich erinnern kannst, in Gottersdorf.
Ja, noch sehr gut.
Ja. Und was habt ihr da? Haferschleim? Ich dachte, nie im Leben werde ich das versuchen. Und dann habe ich mich doch überwunden und ich keine Ahnung warum, aber mir hat's geschmeckt.
Er hat nur auf Neudeutsch einfach Porridge und schon schmeckt's.
Ja, keine Ahnung, aber für mich war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich Haferschleim für mich der Essensalbtraum schlechthin.
Bleiben wir mal bei der Gruppe Johann Wolf. Daniel, was ist so das Ziel eurer Gruppe? Was macht ihr genau?
Ja, unsere Gruppe, also der volle Name wäre Kurbayerisches Dragonerregiment Johann Wolf. hat in Summe 60 Mitglieder aus ganz Deutschland und Österreich. Und wir haben im Jahr etwa 6 bis 8 Veranstaltungen, wo wir dann eben Geschichte darstellen oder nachstellen. Mhm. Und wie eingangs schon ausgeführt, ist es das Ziel, Geschichte, also speziell die Epoche des 30-jährigen Krieges, bei solchen Veranstaltungen erlebbar zu machen und so genau wie möglich nachzustellen. Und du hast es ja gerade auch schon erwähnt, ich bin da ganz ähnlicher Meinung. Ich sage immer, Geschichte ist viel mehr als nur Jahreszahlen, wie man das jetzt vielleicht aus dem Geschichtsunterricht aus der Schule kennt.
Ja.
Es sind eigentlich immer auch Lebenssituationen, Umstände, die Umwelt und vieles mehr. Die Darstellung des damaligen Lebens ist für uns eben ein tolles Stilmittel, um das Ganze zu vermitteln. Mhm, und wir möchten einfach zeigen, unter welchen schwierigen Bedingungen die Bevölkerung und auch die Soldaten zur damaligen Zeit gelebt haben. Wir möchten quasi Wissen vermitteln und auch selbst erfahren, wie es sich angefühlt haben könnte, unter den Bedingungen der damaligen Zeit gelebt zu haben. Ein paar Restriktionen gibt es dabei natürlich auch immer. Wir müssen die heutigen Gesetze und auch hygienische und medizinische Standards einhalten. Das ist eben vollkommen klar. Wir sind alle eben nur Laien, die das als Hobby machen und dann auch am Montag wieder gesund auf die Arbeit gehen wollen oder müssen. Und wie bereits erwähnt, umfasst ein großer Teil unserer Arbeit neben der Geschichtsdarstellung auch die Geschichtsforschung und Recherche. Dementsprechend sind wir sehr viel mit der Recherche beschäftigt, sei es in Museen, Archiven, beim Studium wissenschaftlicher Publikationen oder Fachbücher. Und wir tauschen uns da eben auch sehr intensiv aus. Die Aktivitäten dabei bilden quasi auch die Grundlage für unsere Darstellung.
Okay, cool. Und jetzt ist ja der Name schon ganz oft gefallen, Regiment Johann Wolf. Was hat es mit diesem Johann Wolf auf sich? Warum genau dieser Name?
Ah, sehr gute Frage. Als wir die Gruppe 2012 gegründet haben, hatten wir bereits so ein bisschen Erfahrung in der Geschichtsdarstellung gesammelt und wollten gerne eben eine historische Vorlage für unsere Einheit haben. Dabei fiel dann die Wahl auf das kurbayerische Dragonerregiment Johann Wolf, was eben im Jahr 1641 im Winterquartier in unserer Heimatregion, also dem bayerischen Untermain, das sind heute etwa die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg, lag und auch in den Folgejahren dann öfter hier zugegen war. Ein toller Nebeneffekt war, dass das Regiment in der zweiten Hälfte des 30-jährigen Kriegs bestand. Diese Zeit ist in der Geschichtsschreibung und auch in der Geschichtsdarstellung leider sehr unterrepräsentiert, fanden wir. Wir konnten dem also zumindest ein bisschen entgegenwirken und ein bisschen mehr Bewusstsein für diese eher weniger beleuchtete Zeit des 30-jährigen Kriegs schaffen. Oh, okay. Und inzwischen konnten wir auch einige Forschung zu Johann Wolf und seinem Regiment betreiben und eigentlich so ziemlich den ganzen Werdegang des Regiments während seiner Existenz von 1636 bis 1644 sowie seiner Vorläufer- und Nachfolgeregimenter herausfinden. Und besonders toll ist es dann, wenn wir dann Namen von Soldaten des Regiments oder auch Details zum Johann Wolf rausfinden können. Ganz aktuell haben wir jetzt neulich erst Informationen zu seinem Geburtshaus in Ingolstadt rausgefunden oder auch Verwandtschaftsverhältnisse recherchiert.
Okay, also da gibt es tatsächlich, kann man fast nicht glauben, aber gibt es tatsächlich immer noch was zu entdecken in der Zeit. Matthias, jetzt bist du da mit eingetaucht? Hast schon gesagt, das ist eine ganz andere Welt. Was waren sich für dich so diese kuriosesten Sachen, die du rausgefunden hast bei deiner Recherche?
Die Zeit an sich war kurios. Mhm. Also unglaublich ist eigentlich. Ein Thema, meine ich, das Thema Aberglaube. Mhm. Aberglaube war sehr stark verbreitet und vor allem bei den Söldnern. Da gab es die Passauer Kunst.
Okay. Habe ich jetzt noch nie gehört. Passauer Kunst, Daniel, sagt dir das was?
Ja, ist mir natürlich geläufig dieses Thema.
Ah, natürlich. dann erklär's.
Als Passauer Kunst kann man eigentlich den recht weit verbreiteten Aberglauben oder Schutzzauber ist auch manchmal so ein Begriff, der dann fällt, der Soldaten im 17. Jahrhundert bezeichnen. Mhm. Der sollte sie vor Verwundung und Tod schützen. Passauer Kunst heißt es eben, weil sie kurz vor dem 30-jährigen Krieg im Jahr 1611 von einem Passauer Scharfrichter zuerst gebraucht wurde. Der hat den Soldaten Schutzbriefe, also kleine gefaltete Papierstücke mit magischen Formeln, welche sie gegen feindliche Kugeln und Hiebe schützen sollten, verkauft. Aha. Der historische Begriff dafür wäre, dass die Soldaten fest oder gefroren werden. Okay. Und die Passauer Kunst nahm total viele skurrile Formen an, wie historische Quellen auch zeigen. Neben den Schutzbriefen, die ich gerade schon erwähnt habe, mit den magischen Formeln, gab es zum Beispiel auch kleine Plätzchen mit eingebackenen Briefen oder Schutzbildchen, die unter Aufsagen von einem magischen Spruch geschluckt werden sollten.
Kurios.
Aber auch Amulette oder besondere Steine, Kräuter oder spezielle Salben sollten zumindest für eine geringe Zeit gegen Kugeln oder Hiebe helfen. Ganz bekannt ist das sogenannte Nothemd. Mhm. Das war dann schon oder sollte zumindest etwas wirksamer sein. Wenn man dieses Nothemd trug, galt man als fest oder gefroren, war also vor Kugeln oder Hieben geschützt. Die Herstellung eines solchen Hemdes war aber sehr kompliziert. Das Leinen für das Hemd musste beispielsweise von 40 Jungfrauen auf eine besonders interessante Art und Weise bei einer günstigen Nacht im Teufelsnamen gesponnen und gewebt werden, anschließend mit einem speziellen Kreuzstich genäht und dann mit dem Gesicht eines bärtigen, behelmten Mannes und dem Antlitz des gekrönten Beelzebub bestickt werden. Also das ist schon sehr skurril. Okay. Noch skurriler geht es tatsächlich immer noch. Also eine historische Quelle beschreibt eine noch skurrilere Variante. Da sollte man eben das Moos vom Schädel eines Gehängten zu einer bestimmten Tages- und Uhrzeit abkratzen und das unter dem rechten Arm tragen. Also eine super interessantes Thema, was auch wirklich sehr viele Stilblüten hervorbringt.
Wahnsinn. Ja, ich möchte noch dazu erwähnen oder ergänzen, kurios und skurril und leider auch sehr schlimm, fand ich auch den Glauben an die Hexen. Mhm. Und die Kirche behauptete ja, dass Hexen Säuglinge oder Ungeborene töten, um aus dem Fett Flugsalbe zu machen. Und da wurde den Hexen oder den scheinbaren Hexen, denn meistens ja leider Frauen, viel Schlimmes angetan. Leider war die Kirche sehr mächtig damals. Und man glaubte einfach jeden Mist, den sie erzählt hatten. Es wurde wirklich so ein Schreckensszenario aufgebaut, und damit die Leute irgendwie Angst vor Hexen, vor Dämonen, vor Teufel haben. Ja, und dann sind wir wieder beim Ablass. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Also im Endeffekt zum Teil auch ein Geschäftsmodell.
Ja, und kommt jetzt auch, was Daniel gerade auch so gesagt hat, kommt mir nämlich auch gerade in den Sinn, auch wenn man da wieder Bildchen verkauft und so weiter. Ja, verrückt, ja, was da mit welcher Angst der Leute dann Geld verdient wurde. Ja, ja, und die Hexen natürlich ein ganz großes Thema. Da kommen wir immer wieder drauf, wenn wir drüber unterhalten, weil ja anscheinend, letztes Mal haben wir über einen Konkurrenten der katholischen Kirche gesprochen, über Martin Luther, aber natürlich die Hexen auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen als Konkurrenz gesehen wurden, weil die ja auch quasi Heilung versprochen haben oder.
Absolut.
Ja. Zurück zur Recherche. Matthias, du hast vorhin gesagt, dass du mit der historischen Gruppe die Stimmung der damaligen Zeit sehr gut einfangen kannst. Wie meinst du das?
Ja, wie wir schon erwähnt hatten, versuchen wir die Zeit damals vor 400 Jahren nachzustellen. Und nicht nur das soldatische Leben, sondern auch den Alltag. Und ich weiß jetzt, dass man zum Beispiel in einer Küche vor 400 Jahren, man fühlte sich wie in einer Räucherkammer. Die Essenszubereitung war mühselig. Ich war dabei gewesen in Gottersdorf, wie ein Lehmofen gebaut wurde, wo wir dann Brot gebacken haben. Übrigens, Daniel, das hat echt gut geschmeckt, das Brot. Und ich weiß jetzt, wie man Bleikugeln gießt, wie man Lunten herstellt, wie man Zunder herstellt. Mhm. Ziegelsteine habe ich zerklopft und aus dem Ziegelstaub dann eben Reinigungspaste für die Gewehrläufe zum Beispiel herzustellen. Und auch wir haben dann auch die Musketen so auch damit gereinigt. Waffendrill, da brauche ich noch ein bisschen Übung. Wie wir vor kurzem in, wie heißt das, Badenweiler, ja, da waren wir gewesen.
Genau.
Da besteht noch ein Nachholbedarf. Und es sind wirklich 1000 kleine Dinge, die da zusammenkommen. Und wie ich ja schon erwähnte, und so viele Dinge, die du nirgends lesen kannst, erfahre ich da einfach in diesem Regiment, weil da so viele Leute sind, die wirklich na, ich werde für das Hobby jetzt vielleicht leben, aber da wirklich tief drin stecken und sich da reinarbeiten. Und das macht einfach Spaß, so zu recherchieren.
Also das heißt, also hast diese Stimmungen, die du da aufgreifst, natürlich kannst du die dann auch gut im Buch wahrscheinlich dann verarbeiten, weil du Dinge erlebst, die dann dein Protagonist auch wieder erleben kann. Also du hast ja berichtet mal, dass dir dass du die Finger verbrannt hast, oder du hast von den Brandflecken auf dem Hut gesprochen und mir gezeigt. Genau, also das sind ja dann Sachen, die ja dann in dem Buch sehr gut verarbeitet werden können.
Genau, da fällt mir dazu ein, die Schlacht in Heiligerlee in Holland. Mhm. Da habe ich das erste Mal bei einer Schlachtdarstellung mitgemacht. Mhm. 500 Reenactors waren da, also eben die Schlacht nachgestellt. Ja. Damals waren es Holländer, die gegen Spanier gekämpft haben. Die Holländer haben gewonnen. Und das war faszinierend. Mhm. Es war, obwohl es so eine Choreografie, sowas wie eine Choreografie gab, obwohl der Ablauf so in etwa abgesprochen war, war es ziemlich chaotisch. Und da habe ich mir eben die Finger verbrannt. Ich habe gesehen, wie zwei Reiter von ihren Pferden gestürzt sind. Einmal bin ich, ja, nicht fast umgeritten, aber da kam wirklich der Reiter so auf mich zu. Ich musste mich von der Pferdebrust wegdrücken, um nicht mit unter die Hufe drunter zu kommen. Dann ein anderer Kollege, bei dem ist die Pulverflasche explodiert. Also da war schon wirklich Dramatik und Spannung drin. Und das Ganze ohne Kugel natürlich, ohne scharf geschossen zu haben, logischerweise. Da war wirklich Adrenalin da und da war wirklich so, man konnte das wirklich, das Schlachterlebnis so spüren. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da daraufhin, also nach der Schlacht oder während der Schlacht eigentlich schon entschlossen habe, dass in Band 2 einer meiner Protagonisten in der Schlacht am Weißen Berg, das war 1620 gewesen, im November bei Prag, wird der als Musketier da drin stehen. Und da kann ich natürlich genau das jetzt, was ich so liebe, kann ich dann wirklich möglichst authentisch nachstellen, wie er gefühlt hat. Und ich habe es halt erlebt, bis auf die scharfen Kugeln. Aber der ätzende Pulverdampf dann in der Nase, im Hals drin, du hast nichts mehr gehört, weil Musketenlärm laut war, dann Kanonendonner dabei, Schreie, Kampfschreie und wirklich auch dann so Schaukämpfen kam es dann noch teilweise. Also es war faszinierend.
Super. Daniel, zu dir nochmal. Der Matthias hat mir gesagt, dass ihr auch mit Museen zusammenarbeitet. Jetzt sieht es ja bei dir im Hintergrund auch schon so ein bisschen museal aus. Also hast du viele Landkarten oder was das sind, alte wahrscheinlich hinten dran. Aber was macht ihr mit den Museen genau?
Genau, in erster Linie sind wir eigentlich regelmäßig in Freilichtmuseen zu finden, was Matthias ja gerade auch schon erwähnt hatte, die besagte Veranstaltung in Gottersdorf. Dort beleben wir dann entsprechend die Häuser der Epoche. Und für uns ist es natürlich eine super Gelegenheit, auch mal in historischen Gemäuern zu leben, ohne auf Zelte oder behelfsmäßige Unterkünfte im Feldlager angewiesen zu sein. Wir arbeiten aber auch mit Geschichtsmuseen wie der Kunstsammlung der Feste Coburg oder dem Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt zusammen. Für die haben wir beispielsweise auch schon Repliken von Bekleidung und Ausrüstung bereitgestellt, die dann gemeinsam mit Originalen in den dortigen Sammlungen ausgestellt sind.
Daniels Kleidung habe ich gerade mitgekriegt, oder hast das letzte Mal erzählt, ja, in Coburg ist deine Ausrüstung.
Ja, aber auch als Vorlagequellen sind die Museen natürlich sehr hilfreich. Wir fertigen sehr viel Kleidung, Ausrüstung und auch Bewaffnung eben selbst an. Und die Vorlagen dafür erhalten wir dann aus den Museen. Zum Beispiel haben wir da jetzt Kleidung aus dem Victoria and Albert Museum in London nachgefertigt oder einen Stangenmörser aus dem Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt. Da waren wir dann auch ein bisschen verrückt. Da haben wir dann den Mörser gleich zweimal gebaut. Einmal eben für uns, dass er bei uns im Einsatz ist. Und das zweite Mal dann fürs Museum. Der ist da jetzt im Museum eben auch ausgestellt.
Okay, cool.
Und auch mit lokalen Historikern, Museen und Archäologen arbeiten wir zusammen. Besonders erwähnenswert ist da, denke ich, das Archäologische Spessart-Projekt, auch hier aus unserer Heimatregion, sowie das Projekt Burglandschaft. Für die haben wir eben schon bei der Aufarbeitung von einer wiederentdeckten Schanzanlage aus dem Dreißigjährigen Krieg gearbeitet und waren da auch bei deren Symposium, wo wir quasi von unserem Hobby und auch die Möglichkeiten der Geschichtsdarstellung eben erzählen konnten.
Okay, klasse, klasse. Jetzt ist der Ort schon ein paar Mal gefallen, Badenweiler. Das war jetzt euer letzter Einsatz? Also das, was jetzt am nächsten zurückliegt?
Genau, da waren wir eben am vergangenen Wochenende im schönen Schwarzwald. Da gab es eben anlässlich des 1950-jährigen Jubiläums der Stadt Badenweiler eine Art Spaziergang durch deren Geschichte. Und dort waren wir eben mit einer kleineren Truppe eingeladen und haben das Leben in der Armee vor 400 Jahren und auch verschiedenes Handwerk und Militärtaktik gezeigt.
Und ich bin verspätet dazugekommen, weil ich am Abend vorher noch in Kissingen eine Lesung hatte. Und dann habe ich in Badenweiler lernen müssen, dass ein Musketenlauf, der zu gut geölt ist, nicht funktioniert, okay. Das Schwarzpulver nicht zündet. Also Daniel, ich habe das nochmal gecheckt zu Hause, es war einfach zu gut geölt, das Rohr.
Ah ja, okay. Ja, das sind Erfahrungen, die jeder von uns schon machen musste und ich glaube auch die Soldaten vor 400 Jahren schon machen mussten. Und ich glaube, das nächste Mal klappt es dann.
Wir werden es sehen. Ja, wir werden sehen. Wir bleiben da dran. Ist wieder ein ganz, ganz spannender Einblick. Diesmal in quasi ja deine Arbeit. So ein Buch schreibt sich nicht von selbst, beziehungsweise das Schreiben ist nur ein Teil eines Buches, wenn es entsteht.
Der geringste ist tatsächlich
jetzt. Ja, das glaube ich.
Mit der Recherche, die ich da im Hintergrund mache.
Ja. Ich danke euch ganz, euch zwei für die Einblicke. Ich bin jetzt wieder mal gespannt. Matthias das in seinem Buch dann alles so verarbeitet hat. Und wer jetzt Lust drauf bekommen hat, der kann natürlich mal in Matthias bisherige Werke reinlesen. Vor allem das Erstlingswerk kam mir jetzt gerade wieder in den Sinn, wie du von dem Flughafen erzählt hast, von Afrika erzählt hast. So einige Szenen kommen mir bekannt vor. Könnte sein, dass die in dem Buch tatsächlich drin vorkommen. Also lest da gerne mal rein. Und natürlich, ihr seid auch unterwegs, Daniel, immer wieder. Da muss man, glaube ich, einfach nur mal googeln nach eurem Regiment. Und dann kann man sich da sicherlich mal Zeit nehmen und euch irgendwo besuchen auf irgendwelchen Festen und so eine Darstellung mal angucken.
Ja. Genau. Sind alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und auch gerne mitzumachen.
Sehr cool. Ja, damit sind wir auch jetzt schon wieder am Ende. In zwei Wochen geht's weiter. Thema dann die wirre Zeit. Wir gehen nochmal, tauchen da nochmal ein in eine Zeit, wo es eben noch keine DIN-Norm gab, aber dafür die zwei Kalender, die okay. Datums, die du schon mal angeteasert hast. Ja, ich sag vielen Dank nochmal euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gespannt.
Ja, herzlichen Dank, Daniel. Herzlichen Dank, Markus. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.